Christus ist auferstanden, ja, er lebt. Welch große Gnade, welch große Freude, das zu wissen, unser Herr, und das zu bekennen, dich zu loben. Und nun freuen wir uns, dass du sprichst durch dein Wort, lebendiger Gott, auch heute noch. Bitte sprich zu unseren Herzen. Amen. Viele von euch kennen sicherlich den Autor C.S. Lewis. Er war Professor für Literatur und er war einst richtig ungläubig. Aber eines Tages sagte ihm der hartgesottenste Atheist, den er kannte, die Beweislage für die biblischen Evangelien sei überraschend gut. Als wäre es wirklich so geschehen, wie dort aufgeschrieben in den Evangelien der Bibel. C.S. Lewis war völlig verunsichert. Er prüfte diese Aussage genauer und er merkte, keine Religion hat einen so historischen Anspruch wie das Christentum. Seine Kenntnis von Literatur führte ihn schließlich dazu, die Evangelien in der Bibel als glaubhafte Tatsachenberichte anzuerkennen. Er wehrte sich zunächst dagegen, selbst als Atheist. Er wollte es nicht wahrhaben, dass das so sein muss. Und trotzdem beugte er eines Tages und er sagt selbst sehr, sehr, sehr widerwillig zunächst seine Knie. Aber er musste bekennen vor dem Herrn, er lebt und sein Wort ist wahr. Und so, ja, kam ein Atheist wie C.S. Lewis zum Glauben. Aber nicht nur er, viele Gelehrte, viele weise Menschen verschiedener Fachbereiche bekennen heute, für kein Ereignis der Geschichte, für kein Ereignis der gesamten Menschheitsgeschichte existieren mehr Beweise als für die Auferstehung Jesu Christi. Wusstest du das? Ist es nicht verblüffend, weil doch so viele Menschen nicht daran glauben und sie für religiöse Spinnerei halten? Warum eigentlich? Was ist der Grund, warum so viele die Auferstehung ablehnen? Vor allem wohl, wenn man fragt, dann sagen sie Rationalismus. Übernatürliche Dinge wie diese können nicht geschehen. Sie behaupten damit, es sei wissenschaftlich nicht tragbar. Aber lasst uns mal genauer hinschauen. Es ist letztlich total unwissenschaftlich, ein historisches Ereignis abzulehnen, für das es etliche Beweise gibt, für die ausreichend Beweise vorliegen. Wie können wir historische Ereignisse, die sich nicht wiederholen lassen, ablehnen, nur weil wir es uns nicht vorstellen können? Bemisst sich Realität, dass etwas real ist, nur daran, ob ich es auch erlebt habe? Ob ich es auch erfahren könnte? Das ist ziemlich unwissenschaftlich, solch eine Behauptung. Tatsächlich gibt es sehr entscheidendes Beweismaterial. Und wenn man vor Gericht geht, dann ist was besonders wichtig? Augenzeugenberichte, ganz genau. Schon einer hilft, zwei Augenzeugen, sehr, sehr wertvoll. Auf die muss man hören. Wie viele Augenzeugen gibt es von der Auferstehung Jesu Christi? Hunderte. Hunderte. Allein schon 4 Evangelien befinden sich in der Schrift, die Perspektiven auf die Auferstehung geben und viele, viele Menschen erwähnen. Und eins schauen wir uns heute an, das Matthäusevangelium. Im Kapitel 28 schreibt dieser Matthäus, er war selbst ein Jünger Jesu Christi, er war mit ihm auf den Weg, er kannte Jesus sehr gut und er schrieb über seinen Dienst. Und in Kapitel 28 ist er ganz am Ende seines Evangeliums angekommen und er berichtet von der Auferstehung. Und er zeigt uns, wie Augenzeugen der Auferstehung darauf reagiert haben. Aber für uns ist nicht nur die Frage wichtig, ist es wirklich geschehen? Wie hat es sich zugetragen? Für uns ist entscheidend, wenn wirklich jemand den Tod besiegt hat. Denk mal nach. Wenn wirklich ein Mensch stirbt und wieder zu leben auferstehen kann, dann gibt es Hoffnung auch für dich. dann gibt es genauso Hoffnung, dass du sterben und wieder auferstehen kannst. Und so ist es nicht nur als eine historische Tatsache entscheidend für uns, sondern für deine Ewigkeit, für deine ewige Zukunft. Und wir wollen uns heute drei Reaktionen von Augenzeugen auf die Auferstehung Jesu anschauen, die dich zum folgerichtigen Fazit führen. Drei Reaktionen von Augenzeugen auf die Auferstehung Jesu Christi, die dich zum folgerichtigen Fazit führen. Und zwar erstens, die Auferstehung wird bemerkt. Zweitens, die Auferstehung wird bezeugt. Und drittens, die Auferstehung wird bestritten. Und das lesen wir in Matthäus 28, Verse 1 bis 15. Wir haben diesen Abschnitt schon gemeinsam in der Schriftlesung angeschaut und werden jetzt einfach Stück für Stück durchgehen während der Predigt. Also, was ist die erste Reaktion? Wir sehen erstens, die Auferstehung wird bemerkt. Matthäus 28, ab Vers 1. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Jesus wurde bekanntermaßen am Freitag gekreuzigt. Und direkt am selben Abend wurde sein Leichnam ins Grab gelegt. Das haben wir in der Schriftlesung gesehen, Matthäus 27. Auf den Freitag folgt der Samstag, sehr gut. Das ist der Schabbat, der Ruhetag, der heilige Tag. Und hier war es ein besonders heiliger Tag, nämlich der Festtag des Passafests. Aber nicht alle Juden ruhten und feierten das Passa, wie es sich gehört, sondern die Vornehmsten unter ihnen, die religiöse Elite, die gingen an diesem Schabbat zum römischen Statthalter Pilatus. Und sie nennen ihn Herr. Haben wir gelesen in Matthäus 27, Vers 63. Und sie haben ein Anliegen, Pilatus, dass doch bitte das Grab Jesu gesichert wird. Und zwar brauchen sie eine ganze Wachmannschaft, das waren bis zu 12 Soldaten. Der Stein, der lag ohnehin schon vor dem Grab und nun sollte dieser Stein noch mit einem römischen Siegel versiegelt werden. Und wer das brach, wer ein römisches Siegel brach, der hatte ganz Rom gegen sich. Es glich einer Kriegserklärung. Und so gedachten sie zu verhindern, dass irgendjemand sich am Grab Jesu zu schaffen machen könnte. Nach diesem Samstag kam der Sonntag. Ja, gut. Und am Sonntag, frühmorgens, schon wahrscheinlich vor 6 Uhr, als es noch dunkel war, sagt das parallele Johannesevangelium, da kamen zwei Frauen zum Grab. Wir haben von ihnen gelesen, eigentlich waren es noch mehr, wenn wir uns die anderen Evangelienberichte anschauen, aber diese zwei waren auch dabei und auf die fokussiert sich Matthäus. Es war Maria Magdalena, sie hieß so, weil sie aus Magdala kam, am See Genezareth in der Nähe, und sie wurde von Dämonen befreit. Jesus hatte sie ihr große Gnade erwiesen. Und die andere Maria, die wird hier die andere Maria genannt. Es gab genug Marias und sie wird auch als die Mutter von Jakobus und Joses genannt. Und diese Frauen waren einige der Frauen aus Galiläa, dort wo Jesus wirkte, die ihm dienten. Und die mit ihm unterwegs waren, ihn hörten und ihm nachfolgten. In Matthäus 27, Vers 56 sehen wir, dass Maria Magdalena und die Maria, die andere, bei Jesus am Grab, Kreuz standen. Sie hatten die Kreuzigung miterlebt und waren ihm selbst dort treu. Und kurze Zeit später, in Vers 61, sehen wir, wie sie sogar am Grab waren. Das heißt, Maria Magdalena und die andere Maria, die wussten genau, wo das Grab ist. Die wussten genau, dass dort Jesus, der tote Körper, hineingelegt wurde. Und das ist wichtig für unsere Geschichte. Sie waren Jesus sehr hingegeben. Nun an diesem Sonntag frühmorgens, als es noch dunkel war, gingen sie zum Grab. Warum? Wenn wir im Lukas-Evangelium lesen, sehen wir, sie wollten ihn salben oder auch bei Markus. Sie wollten ihm also nochmal einen Dienst erweisen, dem toten Körper, der begann zu verwesen. Und sie, interessanterweise, wenn sie dahin gehen, um den toten Körper zu salben, was denkt ihr, glaubten sie an die Auferstehung? Sie gingen am dritten Tag dahin, um einen toten Körper zu salben. Ich denke nicht. Aber sie erwiesen ihm Liebe, große Hingabe. Du kannst dich fragen, ob du aufstehst frühmorgens und deinem Herrn in großer Liebe und Hingabe begegnest, Tag für Tag. Nun aber, was erlebten diese Frauen an diesem besonderen Morgen? Vers 2. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. 2 Tage vorher hat es schon ein großes Erdbeben gegeben. Erinnert euch, bei der Kreuzigung. Nun bebte die Erde wieder und ein Engel kam vom Himmel. Er kam, wozu? Um das Grab zu öffnen. Er kümmerte sich nicht um die römische Wache. Er kümmerte sich nicht um einen schweren Stein, den nur mehrere Männer mit Mühe bewegen können. Er kümmerte sich nicht mal um das römische Siegel und das römische Reich und die Kriegserklärung. Er setzte sich sogar demonstrativ auf den Stein drauf. Aber da waren ja noch die Wachen. Die Wachen waren da genau für einen Moment wie diesen. Sie sollten verhindern, dass irgendjemand sich am Grab zu schaffen macht. Aber was lesen wir von den Wachen? Vers 4, sie erbebten. Griechisch sio. Im Vers 2 haben wir schon sowas gelesen. Griechisch sismos. Wir kennen daher das seismisch von Erdbeben, ja, seismische Störung. Nun, hier erbebten die Wächter, genau wie vorher die Erde erbebt hat. Sie wurden wie tot. Die Wächter waren wie gelähmt vor Angst. Sie waren weit davon entfernt, etwas zu verteidigen. Sie waren wie gelähmt. Nun, sie waren nicht tot. Sie konnten immer noch mitverfolgen, was passierte, weil kurze Zeit später, werden wir sehen, berichteten sie den jüdischen Führern davon, was geschehen war. Aber sie waren wie gelähmt, sie griffen nicht ein, sie waren völlig fertig. Kein Wunder, wenn da ein Engel herabkommt und das Grab öffnet. Aber wozu wurde eigentlich das Grab geöffnet? Musste jemand Jesus hinauslassen? So wird es manchmal auf Gemälden, Geschichten dargestellt, aber völlig falsch. Wie wir sehen werden, der Herr Jesus ist schon längst draußen. Aber wie geht das? Nun, jemand, der vom Tod auferstehen kann, der hat auch keine Probleme mit geschlossenen Gräbern. Wir sehen später, dass er auch keine Probleme mit verschlossenen Räumen hat, oder? Er erscheint einfach, wo er möchte. Und so war Jesus längst draußen, aber das Grab musste trotzdem geöffnet werden. Und wozu sehen wir jetzt? Erstens, die Auferstehung wird bemerkt. Zweitens, die Auferstehung wird bezeugt. Ab Vers 5 bis 10. Die Auferstehung wird bezeugt. Wir lesen ab Vers 5. Der Engel aber wandte sich zu den Frauen und sprach, fürchtet ihr euch nicht. Ich weiß wohl, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden. Wie er gesagt hat. Kommt her, seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er aus den Toten auferstanden ist. Siehe, er geht euch voran nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Nicht nur die Wächter fürchteten sich, auch die Frauen fürchteten sich. Aber sie bekommen nun Zuspruch vom Engel. Er sagt ihnen frohe Botschaft. Jesus ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und tatsächlich, wie er gesagt hat. Er hatte es den Jüngern immer wieder angekündigt. Ihr wisst es. 3 Mal und noch mehrmals hat er darauf Bezug genommen, dass er auferstehen wird. Aber wer kann das nicht alles behaupten? Kann man das auch nachprüfen? Oh ja. Und jetzt kommen wir dem Grund näher, warum das Grab geöffnet wurde. Nicht, dass Jesus herauskommt, sondern dass die Frauen hineingehen können und nachprüfen können. Ist er da? Und sie finden heraus, das Grab war leer. Sie sahen, der Leichnam ist weggenommen. Wir haben gesehen, wie man ihn hier reingelegt hat. Johannes zeigt uns, dass sogar die Leintücher, mit denen man ihn eingewickelt hatte, dort fein säuberlich zurückgelassen wurden. Nun, wenn man so ein Wunder sieht, so ein Wunder bezeugt wie die Frauen, dann kann man das nicht für sich behalten. Ja, dann muss man es weitererzählen und genau dafür kriegen sie einen Auftrag. Sagt es den Jüngern weiter. Gute Frage, wo eigentlich die Jünger waren. Sollten sie nicht auch am Grab sein? Sollten sie nicht mit der Auferstehung rechnen, so wie Jesus es ihnen gesagt hatte? Sie waren verzweifelt. Sie versteckten sich, sie hatten Angst. Übrigens, kleine Randnotiz, wenn man sich versteckt und zurückhält, dann wird man auch das Beste verpassen, dann wird man nicht so viel erleben. Wenn man nah beim Herrn ist, dann wird man eine Menge erleben. Wenn man fern vom Herrn ist, wird man vieles verpassen. Auch für uns gilt das, je näher du bei Jesus bist, je näher du bei seinem Wort bist, je näher du in der Gemeinde bist und bei dem Herrn bist, desto mehr wirst du seine Macht erleben, seine Güte erleben, seine Taten erleben. Die Frauen, die konnten hier als Erste bezeugen, was passiert. Aber trotz der Schwachheit der Jünger, Jesus hatte sie nicht aufgegeben. Ach, das ist eine gute Nachricht für uns. Er hat die schwachen Jünger nicht aufgegeben. Vielmehr ruft er sie nach Galiläa. Er möchte ihnen dort begegnen. In Galiläa hatte er sie einst berufen in den Dienst. Und in Galiläa möchte er sie wieder treffen und aussenden. Am Ende von Matthäus 28 lesen wir den großen Missionsbefehl. Dort traf er sie in Galiläa, einige Zeit später. Nun gut, die Frauen machten sich also auf den Weg, Vers 8. Und sie gingen schnell zum Grab hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Sie hatten immer noch Furcht, aber nun war auch große Freude dabei. Weil jetzt wussten sie, der Herr ist auferstanden. Das können wir weitererzählen. Aber es kommt noch besser. Vers 9. Als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin, verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen. Dort werden sie mich sehen. Sie begegnen Jesus, dem Auferstandenen. Er lebt wirklich. Es ist wahr, was der Engel uns gesagt hat. Es ist wahr, es passt dazu, dass das Grab leer ist. Dieser Jesus ist auferstanden. Er muss Gott sein. Sie verstanden mehr davon, was das für jemand war. So wie er bezeugt hat. Sie hatten seine Wunder gesehen, aber dieser Jesus, der ist kein normaler Mensch, der stirbt und im Tod bleibt. Nein, er hat den Tod besiegt. Und deshalb fallen sie nieder. Die einzig logische Reaktion ist Anbetung. Wer den Sohn Gottes erkennt, der muss ihn anbeten. Und gleichzeitig war dieser Sohn Gottes nicht nur Gott, sondern vollkommen Mensch. Und auch in diesem Moment sehen wir das, weil sie betasten seinen Auferstehungsleib, sie betasten seine Füße und sehen den wahren Gottmensch. Jesus spricht wiederum Worte zu ihnen. Und was fällt dir auf, wenn du diese Worte hörst von Jesus? Sie sind ganz ähnlich denen, die der Engel gesagt hat, oder? Jesus bekräftigt nochmal den Auftrag, geht zu meinen Brüdern, geht zu den Jüngern, ruft sie nach Galiläa. Aber ein Detail ist besonders, Jesus nennt die Jünger hier wie? Brüder. Das ist besonders. Diese verzweifelten Jünger, die sich versteckt hielten, ihn verleugnet hatten, die nennt er meine Brüder. Wir haben das in Hebräer 2 gesehen, da heißt es, er schämt sich nicht, uns Sünder, uns, für die er gestorben ist, uns, die wir ihn so nötig haben, Brüder zu nennen. Und hier sehen wir das erste Mal, wie er aus Liebe die Jünger Brüder nennt, sich mit ihnen identifiziert. An dieser Stelle müssen wir kurz innehalten. Wir haben mittlerweile schon eine Menge gesehen über die Auferstehung Jesu Christi. Ja, wir haben einige Beweise gesehen. Was sind die Beweise? Nun, wir haben gesehen, die jüdischen Führer, die rechneten mit der Auferstehung. Deshalb bestellten sie eine Wache und versuchten irgendwie zu verhindern, dass da etwas Besonderes geschieht. Sie wollten 3 Tage diese Wache haben, weil sie wussten um die Ankündigung Jesu. Die Jünger hätten sicherlich auch am 4. oder 5. Tag noch Jesus den Körper sterben können, aber sie wollten die 3 Tage verhindern. Zweitens, ein Engel erschien. Nichts Alltägliches. Drittens, das Grab war geöffnet und es war leer. Der Stein war weggewälzt. Fünftens, die Wächter wurden zu Augenzeugen. Sechstens, die Frauen wurden zu Augenzeugen. Und hier müssen wir kurz innehalten, Frauen waren damals im Antiken, in der antiken Welt keine guten Augenzeugen. Die galten eigentlich nicht als verlässliche Zeugen. Das heißt, wenn jemand sich diesen Bericht von der Auferstehung ausgedacht hätte, hätte er Frauen als die Zeugen gewählt? Siebtens, die Jünger, die nicht am Grab waren, die nicht mit der Auferstehung rechneten, die verzweifelt waren und Angst hatten, die waren ein paar Tage später Verkündiger der Auferstehung, Prediger der Auferstehung. Die gingen in den Tod für ihre Predigt von der Auferstehung, wurden zu Märtyrern. Die ganze Gemeinde Jesu Christi entstand, weil sie die Auferstehung Jesu verkündigte. Wer kann diesen Wandel erklären, wenn nicht der Herr wirklich auferstanden ist? Liebe Schwester, lieber Bruder, die Auferstehung ist wichtig für dich. Die Auferstehung ist wichtig für dich, weil sie zeigt dir, Gott hält sein Wort. Er hat gesagt, dass Jesus auferstehen wird und er hat es getan. Sie zeigt Jesus als Sieger über den Tod. Er ist mächtiger, er triumphiert. Sie zeigt auch, wie die Bibel uns lehrt, dass der Vater das Werk Jesu Christi am Kreuz angenommen hat. Das Sühnewerk zu deiner Erlösung. Er bestätigt damit, das war kein Sünder, der am Kreuz hing für seine eigene Schuld. Nein, er ist stellvertretend für uns gestorben. Und es wird bekräftigt mit seiner Auferweckung von den Toten. Die Auferstehung zeigt laut den Briefen auch, dass wir Gewissheit haben können, dass wir gerechtfertigt sind vor Gott. Dass wir wirklich neues Leben haben und Rechtfertigung vor Gott empfangen haben. Und schließlich ist die Auferstehung wichtig für dich, weil sie garantiert, jemand kann vom Tod auferstehen. Und so wie Jesus als Erster, als Erstling von den Toten auferstanden ist, so werden alle vom Tod auferstehen, die an ihn glauben. Ist das nicht wunderbar? Er ist auferstanden, er lebt. Und das ist für dich so wichtig. Wir haben 2 Reaktionen gesehen auf die Auferstehung, 2 Reaktionen der Augenzeugen. Die Auferstehung wird bemerkt, die Auferstehung wird bezeugt, aber nun kommen wir noch zu einer dritten. Die Auferstehung wird bestritten. Und nun wird der Fokus auf die Ungläubigen gerichtet. Vers 11. Während die Frauen aber hingingen, siehe, da kamen etliche von der Wache in die Stadt und verkündeten den obersten Priestern alles, was geschehen war. Diese versammelten sich samt den Ältesten und nachdem sie Rat gehalten hatten, gaben sie den Kriegsknechten Geld genug und sprachen, sagt, seine Jünger sind bei Nacht gekommen und haben ihn gestohlen, während wir schliefen. Und wenn dies vor den Statthalter kommt, so wollen wir ihn besänftigen und machen, dass ihr ohne Sorge sein könnt. Einige Wachen blieben vielleicht am Grab, aber andere von ihnen, etliche, gingen zu den obersten Priestern. Warum zu diesen? Weil sie waren von ihnen beauftragt worden, das Grab zu bewachen. Und sie hatten wahrscheinlich auch von ihnen weniger zu befürchten, als wenn sie direkt vor den Statthalter kamen und berichteten, was geschah. Nun, sie berichteten diesen obersten Priestern, den Juden, von einem Engel. Das war ihnen ein Begriff. Sie berichteten von einem leeren Grab. Sie berichteten von einem Erdbeben, von übernatürlichen Dingen. Die obersten Priester, gemeinsam mit den Ältesten, die waren die höchste Leitung für die Juden. Und sie kannten, dass die Schrift Gottes, die Ältesten, die waren die Hüter des Gesetzes Gottes. Und die obersten Priester und die Ältesten, die waren auch die zentralen Akteure. Wenn wir Matthäus 26 und 27 gelesen haben, sehen wir, dass sie die zentralen Handelnden waren bei den Verhören Jesu und bei der Verurteilung Jesu bis zum Kreuz. Ja, es waren diejenigen, Matthäus 27, Vers 42, die am Kreuz standen und spotteten. Ist er der König Israels, so steige er nun vom Kreuz herab und wir wollen ihm glauben. Das waren diejenigen, die das gesagt haben. Nun, Jesus ist nicht nur vom Kreuz herabgestiegen, er ist vom Tod auferstanden. Dann sollten sie doch jetzt glauben, oder? Weit gefehlt. Sie entschieden sich nun, die Auferstehung zu bekämpfen. Sie entschieden sich, sie zu bestreiten. Sie entschieden sich, die Auferstehung durch eine Lüge zu verbergen. Es ist genau so wie während des Dienstes Jesu. Immer wieder sahen diese Juden Jesu Wunder und sie konnten sie nicht leugnen. Aber wenn sie schon nicht leugnen können, dann haben sie wenigstens sie dem Teufel zugeschrieben. Sie wollten sie bekämpfen. Sie hatten so viel Wahrheit vor Augen, aber sie lehnten sie ab. Warum? Weil sie die Finsternis mehr liebten als das Licht. Und so beschließen sie als Sanhedrin, als höchstes Gericht, erstens, sie geben den Soldaten Geld. Wem hatten sie vor kurzem schon Geld gegeben? Judas, sehr gut, dem Verräter. Und nun gaben sie genug Geld, weil sie eine hochbrisante Info zu verbergen hatten und weil es wahrscheinlich eine ganze Mannschaft von Wachleuten war. Sie bestachen sie, damit sie die Lüge in die Welt setzten. Und zweitens versprachen sie, den Statthalter Pilatus zu besänftigen. Römischen Wachen, die im Dienst, in einem so wichtigen Dienst schliefen, drohte die Todesstrafe. Aber die jüdischen Führer wussten, wir haben Pilatus unter Kontrolle. Das hatten sie gerade erst bei der Kreuzigung bewiesen. Und so, Vers 15, nahmen die Wachen das Geld und machten es so, wie sie belehrt worden waren. Und so wurde dieses Wort unter den Juden verbreitet bis zum heutigen Tag. Fake News wurden in die Welt gesetzt. Eine Lüge wurde verbreitet. Von denen, die dabei waren, die müssen ja glaubwürdig sein, die Wächter. Und auch von den jüdischen Führern mit all ihrer Macht wurde diese Lüge weiter verbreitet. Matthäus schreibt bis zum heutigen Tag, was er aufgeschrieben hat. Aber lasst uns mal die Lüge kurz unter die Lupe nehmen. So sollte man das noch machen mit Fake News. Erstens, die Jünger hatten kein Motiv. Sie waren verängstigt, verschreckt, verzweifelt. Warum sollten sie den Leib stehlen? Zweitens, es ist undenkbar, dass eine ganze römische Wachmannschaft während des Dienstes schlief, und zwar so tief und lang, dass man in dieser Zeit einen schweren Stein wegräumen kann, direkt bei ihnen, das Siegel bricht, den Leib herausträgt und sie von all dem nichts mitkriegen. Aber angenommen, du glaubst, dass das doch möglich wäre. Drittens, wie kann jemand, der geschlafen hat, bezeugen, dass die Jünger kamen und den Leib stahlen? Viertens, wenn die Leiche wirklich gestohlen war, warum haben nicht die mächtigsten Juden in dieser Stadt Pilatus und seine ganze römische Mannschaft die ganze Stadt umgedreht, um diesen Leichnam wiederzufinden? Das wäre ihnen ein leichtes gewesen. Fünftens, wie schon gesagt, die Jünger waren erst völlig niedergeschlagen. Und diese sollten den toten Körper stehlen und dann plötzlich völlige Vollmacht haben, seine Auferstehung zu verkündigen und bereit sein, dafür schwerste Folter und Mord zu ertragen für eine Lüge, und darauf soll die ganze christliche Gemeinde stehen, auf einer Lüge, und dafür ihr Leben hingeben? Es gibt noch weitere Lügen, die über die Auferstehung heute verbreitet werden. Und sämtliche von ihnen lassen sich gut widerlegen, wenn wir genauer hinschauen. Und Gott sei Dank haben das schon einige unternommen, darüber Bücher geschrieben. Die Frage drängt sich aber nun auf, was glaubst du? Was machst du mit den Augenzeugen? Normalerweise vor Gericht, da nehmen wir solche Augenzeugen ernst, oder? Die sind so wichtig für ein gutes Urteil. Aber was machen wir mit den Zeugen der Auferstehung? Nehmen wir sie auch ernst? Schon früh haben etliche Quellen bezeugt, dass Matthäus, der Jünger Jesu, wirklich dieses Evangelium geschrieben hat. Und zwar 20 bis 30 Jahre nach den Geschehnissen. Du denkst vielleicht, könnte es nicht etwas früher sein? Du musst bedenken, das war eine Welt ohne Internet und Buchdruck. Das war eine Welt, eine mündliche Kultur, in der man Dinge über Jahrhunderte weitergegeben hat, in der die Menschen trainiert waren, auswendig zu lernen und sich Details zu merken. Und als Matthäus aufgeschrieben hat, 20 bis 30 Jahre später, wie wir annehmen, gab es noch etliche Augenzeugen, die auch dabei gewesen waren. Die prüften, was er da geschrieben hat, ob es wirklich der Wahrheit entspricht. Aber nicht nur das. Zweitens, besonders gegen das Christentum war man damals ums Prüfen bemüht. Das Christentum mit all seinen neuen und radikalen Lehren. Gerade vor dem Hintergrund der Juden, aber auch die Heiden, das Römische Reich, die haben das Christentum sehr genau unter die Lupe genommen. Aber es gibt etliche nicht-christliche Quellen, die ebenfalls bezeugen, Jesus hat Wunder getan, Jesus ist am Kreuz gestorben und nach seinem Tod bezeugten etliche, dass er auferstanden ist und lebt. Das bezeugen genauso nicht-christliche Quellen. Drittens, man hat keinerlei Anhaltspunkt dafür, dass dieser Matthäus, dieser Augenzeuge, unehrlich war, dass er irgendwie ein Motiv hätte, sich das auszudenken. Und auch das ist etwas, was vor Gericht entscheidend ist. Ist der Augenzeuge verlässlich? Viertens, viele Rechtsgelehrte bezeugen, dass in den Evangelien, und wir können das auch nachvollziehen, aber viele Gelehrte bezeugen, dass in den Evangelien die wesentlichen Fakten alle übereinstimmen. Und andererseits einige Details nicht übereinstimmen. Nun könnte man meinen, das ist doch problematisch, dass da einige Details unterschiedlich geschildert werden. Nun, wir können auch bezüglich der Auferstehung, wo es tatsächlich manche Unterschiede in Evangelien gibt, wenn wir genau hinschauen, eine plausible Erklärung finden, warum einer von mehreren Frauen berichtet, einer von zwei Frauen, einer deren Namen nennt, der andere nicht und der eine diese Ereignisse beschreibt, der andere noch etwas zwischendrin oder danach. Letztlich dienen die abweichenden Details dazu, vielmehr die Glaubwürdigkeit zu bestätigen. Weil was würde jemand machen, der gut von dem anderen abschreibt? Der würde sicherlich nicht Details abändern und so dafür zu sorgen, dass sie sich zu widersprechen scheinen. Oder was würde jemand machen, der sich diese ganze Geschichte ausdenkt? Würden die Jünger sich selbst in einem so unvorteilhaften Licht darstellen? Immer wieder berichten sie von ihrem Versagen, von ihren Streitereien. Wer würde das machen? Und so können wir selbst nach menschlichen Maßstäben sehen, wie glaubwürdig diese Berichte sind. Aber noch etwas Entscheidendes. Wir können sogar heute wissen, was Matthäus damals aufgeschrieben hat. Dieser Augenzeuge im ersten Jahrhundert. Glaubst du, dass Cäsar gelebt hat? Dass er römischer Kaiser war und gegen die gallischen Kriege geführt hat? Nun, es gibt ungefähr 10 Berichte heute, Kopien von dem, was über Cäsar geschrieben wurde. Vom Neuen Testament gibt es zum Vergleich ungefähr 5.800. Wer an Cäsar glaubt, aufgrund von ein paar Dokumenten, nun, was macht er mit dem Neuen Testament? Oder denkst du, dass Alexander der Große gelebt hat? Nun, Berichte über ihn und über die Ereignisse seines Lebens wurden ungefähr 400 Jahre nach dem sie sich zugetragen haben, aufgeschrieben. Bei Cäsar sind es ungefähr 900 Jahre, dass wir die ältesten verfügbaren Kopien haben. Wie ist das beim Neuen Testament? Wir haben etliche Manuskripte, die bis zu 100 und 200 Jahre, nachdem die ursprünglichen Manuskripte aufgeschrieben wurden, angefertigt wurden. Das heißt, sehr, sehr alte Kopien im Vergleich zu anderen antiken Dokumenten. Und manche sogar bis zu 30 Jahre an die originale Abfassungszeit. Das ist ungekannt für irgendwelche anderen historischen Ereignisse. Simon Greenleaf, ein Professor für Recht in der Harvard University, sagte, Zitat, alles, was das Christentum von den Menschen verlangt, ist, dass sie mit sich selbst in Einklang stehen, dass sie seine Beweise so behandeln, wie sie die Beweise anderer Dinge behandeln und dass sie seine Akteure und Zeugen so prüfen und beurteilen, wie sie mit ihren Mitmenschen umgehen, wenn sie vor menschlichen Gerichten über menschliche Angelegenheiten und Handlungen aussagen. Zitat Ende. Wer nur halbwegs fair umgeht mit den Augenzeugenberichten und dem, was wir heute davon haben, der kann nicht anders als der Auferstehung zu glauben, wenn er irgendetwas aus der Menschheitsgeschichte glauben möchte. Denn es ist das bestbezeugte Ereignis der Menschheitsgeschichte. Nun, es ist sicherlich gut, nicht auf eine Lüge hereinzufallen. Aber was noch wichtiger für dich ist, Jesus ist die einzige Hoffnung für dich. Und darum geht es in der Auferstehung. In der Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 30, lesen wir von Paulus: Nun hat zwar Gott über die Zeiten der Unwissenheit hinweggesehen, jetzt aber gebietet er allen Menschen überall Buße zu tun, weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis in Gerechtigkeit richten wird, durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat und den er für alle beglaubigte, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Wir lesen hier Gott, der Christus auferweckt hat, der Gott, der Macht hat über den Tod. Er ist überhaupt nicht glücklich darüber, dass wir ihn ablehnen und dass wir Lügen dazu erfinden. Gott hat einen Tag des Gerichts festgesetzt und er war sehr lange geduldig mit uns. Aber jetzt gebietet er, dass wir Buße tun, dass wir umkehren von unseren Sünden. Er ruft dich dazu, dass du erkennst, dass du seine Rettung brauchst und dass du dich abwendest von deinem ungehorsamen Leben gegenüber Gott. Er ruft dich, dass du umkehrst von deiner Sünde und dich hinwendest zu Gott, dass du ihm glaubst, Jesus Christus, den er beglaubigt hat, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Und so heißt es in Römer 10, Vers 9, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Das ist die Botschaft, die du bekennen, glauben musst, um gerettet zu werden vor Gott. Wenn du bereits Christ bist, dann sei ermutigt, wenn du diesen Bericht von der Auferstehung hörst, wenn du hörst, dass Christus auferweckt ist von den Toten, weil du brauchst dich nicht schämen, dass du daran glaubst. So wie die Welt uns manchmal beschämen möchte und sagt, wer kann denn das glauben? Ganz einfach, wer denkt, muss glauben. Zahlreiche Augenzeugenberichte gibt es von der Auferstehung und sie halten der kritischsten, intensivsten Prüfung stand. Aber das Wichtigste ist, Gott sagt es. Gott sagt es und sein Wort ist verlässlich. Und weil Gott es gesagt hat und dies Gottes Wort ist, deshalb muss es jeder Prüfung standhalten. Weil Gott Wahrheit ist und Wahrheit redet. Wir haben das Ganze aus einer menschlichen Perspektive betrachtet und wir können sehen, der kritischsten Prüfung hält es stand. Aber es muss so sein, weil Gott es sagt, weil Gott es aufgeschrieben und bewahrt hat für uns. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, kannst du diesem Wort vertrauen, wenn du darin liest. Du kannst vertrauen, dass Gottes Wort Wahrheit ist, dass du dich darauf verlassen kannst für dein ganzes Leben. Und Du selbst kannst Gott erleben, weil er lebt, kannst auch du ihn erleben in deinem Leben. Und du kannst bekennen und du bekennst als Christ, ja, er lebt. Und er lebt auch in mir. Das ist das größte Geschenk, das größte Privileg für einen Menschen. Amen. Und so beten wir dich an, unser herrlicher Gott, du Machthaber über den Tod. Danke, dass du den Herrn Jesus auferweckt hast vom Tod. Und danke, dass wir heute davon wissen, weil du es uns aufgeschrieben hast und weil du die Wahrheit bewahrt hast gegenüber alle Angriffe der Lüge. Und danke, dass wir in dieser Botschaft, in diesem Evangelium Leben haben dürfen. Herr, wir beten, dass jeder von uns hier dieses Leben hat, dir vertraut, Buße tut und zu dir umkehrt und auf dich sein Vertrauen setzt. O Herr, und wir flehen dich an, dass in einer Welt der Fake News, die dein Wort leugnet, dass du die verhärteten Herzen brichst, dass du die hartgesottensten Atheisten, wie wir zu Beginn von C.S. Lewis gehört haben, wachrüttelst mit deiner Wahrheit und ihnen die einzige Botschaft der Hoffnung lieb machst, ja, dass auch sie Hoffnung haben dürfen über dieses Leben hinaus. Amen.